Hinführend zur Predigt lese ich aus 1. Mose 21, Vers 8 bis 21. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt, und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll mit Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihren Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie gingen und irrten umher in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch. Und sie ging hin und setzte sich gegenüber einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sprach: Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhöhte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her zu und sprach: Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört. Da, wo er liegt, steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest in deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und der Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Soweit die Schrift.
Wir hören gleich weiter aus dem Wort Gottes, nämlich die Begebenheit von einer anderen Frau, die Geschichte von Hannah. Aus dem Wort Gottes, 1. Samuel 1. Es war ein Mann von Ramathajim Sophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinnas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück, traurig. Denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, Wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? So will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hannah ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann Elkanah sprach zu ihr, so tu, wie dir es gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätigte, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Hannah, eine Frau, die nach sehr langer Zeit endlich Mutter wurde und dann, man könnte sagen, auf schnellstem Weg ihr Kind wieder abgab. Das ist eine sehr merkwürdige und einzigartige Geschichte in der Bibel. Wir werden aus dieser Geschichte heute nicht alle Prinzipien für das Muttersein und die Erziehung ableiten können und das ist auch nicht unser Ziel. Vielmehr wollen wir zwei Aspekte aus dieser Geschichte beleuchten. Der erste Aspekt ist Kinder haben oder nicht haben. Wie ist es, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Was ist mit den Spannungen, die dadurch entstehen? Was ist, wenn der Kinderwunsch dann doch erfüllt wird? Der zweite Aspekt betrifft die Fürsorge und auch die Erziehung. Und er lautet, die Kinder an Gott abgeben. Inwiefern kann eine Mutter für ihr Kind sorgen? Und was bedeutet es, die Kinder Gott anzuvertrauen und sie an Gott abzugeben? Und zudem werden wir den Blick auch auf eine andere Frau richten, nämlich Hagar. Wir haben die Geschichte gehört. Beide Aspekte spielen auch im Leben von Hagar eine Rolle. Man könnte sagen, im Unterschied zu Hannah läuft es bei Hagar nicht ganz so glatt ab. Und vielleicht spiegelt das unseren Erfahrungen besser wider als das Leben von Hannah. Wir kommen zum ersten Aspekt, Kinder haben oder nicht haben. Für Hannah war das der entscheidende Punkt. Sie hatte keine Kinder. Die Nebenfrau Peninna, sie hatte Kinder. Und Hannah erntet dafür Spott von Peninna. Die Geschichte aus 1. Samuel 1 schildert uns, dass das vor allem dann geschah, wenn die Familie nach Silo zur Stiftshütte ging, um Gott anzubeten. Dort im Gottesdienst, im Fest vor Gott, dort erlebte Hannah diesen Spott besonders deutlich. Und das hatte einen guten Grund. Denn Gott war es, der Hannah das Kind bis dahin verwehrt hatte. Er hatte ihren Leib verschlossen. Und für Peninna war es klar, Gott muss etwas gegen Hannah haben. Deshalb verachtete sie Hannah. Peninna musste ja selbst die von Gott Geliebte sein. Sie hatte Kinder, sie war die Bevorzugte von Gott, sie war die Starke. Es war jedes Jahr dasselbe. Elkanah ging mit seinen Frauen und Kindern nach Silo. Sie wollten gemeinsam vor Gott feiern, sie wollten Gott anbeten. Peninna kränkte Hannah. Hannah weinte und sie aß und trank nichts. Doch in diesem einen Jahr, von dem die Geschichte handelt, entschließt Hannah sich zu beten. Ich gehe davon aus, dass Hannah das vorher auch schon gemacht hat. Doch jetzt entschließt sie sich, noch näher zu Gott zu gehen, noch näher zu demjenigen zu gehen, der ihr bis dahin den Kinderwunsch verwehrt. Wenn Gott ihren Leib verschließen konnte, dann konnte er ihn auch wieder öffnen. Dann konnte er ihr ein Kind schenken. Diese Hoffnung Hannas, mit der sie vor Gott tritt und das Gebet spricht und das Gelübde vor Gott ablegt, sie liegt auch im Schöpfungssegen begründet. In 1. Mose 1, Vers 27, Vers 28 heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott segnet den Menschen im Paradies und er gibt den Auftrag zur Vermehrung. Das ist nicht als Gebot zu verstehen, sondern als Auftrag mit einer wunderbaren Verheißung. Und dieser Segen Gottes, der wird mit dem Sündenfall nicht aufgehoben. Gott wiederholt diesen Segen nämlich auch nach der Sintflut und später auch an Abraham und weiter. Der Segen Gottes an den Menschen, er bleibt trotz Sündenfall bestehen. Seid fruchtbar und mehret euch. Aber die Geburt von Kindern wird durch den Sündenfall erheblich erschwert. Wenn wir durch die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Hannah mit ihrem Schicksal, dass sie keine Kinder bekommen kann, nicht alleine dasteht. Die Bibel berichtet von vielen Frauen, die unfruchtbar waren. Und immer wieder lesen wir, dass Gott eingreift und es aufhebt und ein Kind schenkt. Gott macht es möglich, dass Kinder geboren werden können. In unserer Zeit wird es heute als normal angesehen, dass Frauen schwanger werden können und Kinder gebären können. Es ist das Selbstverständlichste. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt das als unnormal. Und solche Frauen stehen in unserer Gesellschaft oft stark unter Druck. Wenn wir in die Bibel schauen, dann bekomme ich den Eindruck, dass es gerade umgekehrt ist. Dass vielleicht gerade das andere der Fall ist, nämlich immer in den Texten, wo es explizit um das Kinderbekommen und Gebärden geht, da heißt es, dass die Frau es nicht kann. Nämlich, dass Gott erst eingreifen muss, damit das überhaupt möglich wird. Es ist nicht normal und selbstverständlich, dass eine Frau in dieser gefallenen Welt Kinder gebären kann. Ja, dass ein Kind im Leib der Mutter heranwachsen kann. Mit jedem Kind, das im Leib einer Mutter heranwächst, greift Gott als Schöpfer ein und er schafft neues Leben in dieser lebenswidrigen Welt, in dieser gefallenen Welt. Das ist das Wunderbare. Gott, der Schöpfer, er bleibt bei seiner Schöpfung mit seinem Segen. Und mit jedem Kind, das entstehen kann, mit jedem Kind, das geboren werden kann, zeigt Gott, der Schöpfer, sich, dass er neues Leben schafft. Schauen wir zu Hagar. Zwischen Hagar und Sarah kam es zu sehr großen Spannungen. Nämlich dann, als Hagar ein Kind bekam. Dabei spielte es auch eine entscheidende Rolle, dass Hagar die Magd von Sarah war. Und mit der Geburt von Ismael änderte sich für Hagar die ganze Lebensperspektive. Sie war die Mutter des einzigen Sohnes, den Abraham hatte. Es ging so weit, dass Hagar die Sarah verachtete, die reguläre Frau des Abraham war. Es gab also richtig Streit zwischen diesen zwei Frauen, weil die eine ein Kind hatte und die andere nicht. Und das ging auch weiter, als Sarah später einen Sohn bekam. Es war immer noch Ismael, der Älteste war. Sarah wollte nicht, dass Ismael Miterbe bei Abraham war. Und so kam es zu dieser Begebenheit, dass Abraham Hagar wegschicken musste. Auch wenn es heute in unseren Kreisen nicht mehr diese Abhängigkeitsverhältnisse gibt, wie es bei Hagar und Sarah der Fall war, so kann es doch gerade aufgrund von Kindern zu Spannungen kommen. Es kann die Beziehungen belasten, wenn die einen Familie gründen können und die anderen nicht. Wenn die eine Frau Kinder bekommen kann und die andere nicht. Und auch in der Gemeinde kann das Beziehungen belasten. Es kann Spannungen geben. Und auch unter Geschwistern gibt es Kränkungen und Beleidigungen, gerade in diesem Bereich. Doch auf eine Sache möchte ich hinweisen. Oft geschehen diese Kränkungen und Beleidigungen unter Geschwistern nicht mit Absicht. Man ist ja darauf bedacht, einander zu achten, einander zu respektieren. Und doch kommt es zu diesen Situationen, in denen sich eine Frau, deren Kinderwunsch nicht erfüllt wird, beleidigt fühlt. Meistens ist der Grund dafür, dass das Gegenüber die Situation nicht verstehen kann, sich gar nicht hineinversetzen kann, wie es ist, mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu leben. was das alles nach sich zieht und was das bedeutet. Man kann sich nur schwer in die Situation des anderen hineinversetzen. Und das ist oft der Grund für diese Schwierigkeiten im Miteinander. Und da hilft es nur, miteinander zu reden und aufeinander zu hören. Vielleicht hilft uns auch die Perspektive, die die Bibel auf Kinder haben oder nicht haben hat. Nämlich, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, Kinder zu haben. Dass es Gott ist, der als Schöpfer eingreift und neues Leben schenkt. Nicht wir Menschen. Dass das Problem nicht zuerst bei der kinderlosen Frau gesucht werden muss. Mit diesem Blick auf das Thema werden wir ganz in die Abhängigkeit von Gott getrieben, wenn es letztlich Gott ist, der es macht. Es liegt alles in seiner Hand. Er kann Unmögliches möglich machen. Er kann es aber auch dabei belassen. Und so, wie Gott es letztlich leitet für einen jeden von uns, so gilt seine Verheißung, dass er mitgeht. Dass er dabei ist und führt. So kommen wir zum zweiten Aspekt, die Kinder abgeben. Hannah weiß, dass ihr Kind letztlich ein Geschenk Gottes ist. Und sie macht Gott ein Gelübde, ein Versprechen. Sie sagt, wenn du mein Gebet erhörst und mir ein Kind schenkst, dann gebe ich dir dieses Kind auf Lebenszeit zurück. Und genauso macht sie es dann auch. Nachdem sie das Kind entwöhnt hat, bringt sie ihren Sohn zum Heiligtum in Silo. Hannah sagt zum Priester Eli in Vers 27 und 28, um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Mir als Vater fällt diese Vorstellung sehr schwer, das Kind in so einem Alter auf Lebenszeit abzugeben. Samuel war entwöhnt, das heißt, er wurde nicht mehr gestillt. Eine genaue Altersangabe haben wir nicht, aber vielleicht war Samuel 3 Jahre alt, als Hannah ihn in den Tempel nach Silo brachte. Aber Hannah gibt ihr Kind nicht einfach ab. Sie gibt es an Gott ab, indem Samuel fortan im Heiligtum lebt und aufwächst. Dort, bei Eli, bekommt er die Unterweisung im Wort Gottes. Und dort steht Samuel im Dienst Gottes. Wir wissen das von den Begebenheiten, die später folgen, dass Samuel für verschiedene Dinge am Heiligtum zuständig war und Gott diente. Es geht Hannah also nicht in erster Linie darum, das Kind abzugeben, die Verantwortung abzuschieben, sondern es geht ihr darum, das Kind an Gott abzugeben. Die Absicht ist es, dass das Leben des Samuels ein Leben der Anbetung Gottes wird. Wenn wir das erste Kapitel in 1. Samuel betrachten und somit das Leben von Elkanah und Hannah kennenlernen, dann wird uns vor allem eine Sache immer wieder gesagt, nämlich, dass sie jährlich nach Silo gingen, um den Herrn anzubeten. Vielmehr wissen wir nicht von ihrem Alltag. Aber diese jährliche Anbetung in Silo, das prägte ihr Leben. Diese Anbetung in Silo ist für Hannah und Elkanah so wichtig, dass sie die Geschichte in 1. Samuel 1 rahmt. Nachdem Elkanah am Anfang vorgestellt wird, heißt es, und der Mann ging mit seinen Frauen und seinen Kindern nach Silo, um den Herrn anzubeten. Und die Geschichte endet damit. Und es heißt, und sie beteten den Herrn dort an. Hannas Leben war von dieser jährlichen Anbetung in Silo geprägt. Und sie führt ihren Sohn nun nach Silo, damit er nicht nur einmal im Jahr vor Gott anbeten kann, sondern dass sein ganzes Leben eine Anbetung Gottes ist. Sie gibt ihren Sohn an Gott ab, damit Gott ihn formen und gebrauchen kann. Ich glaube, letztlich macht genau das die christliche Erziehung aus. Der Unterschied zwischen einer christlichen und einer weltlichen Erziehung besteht genau darin, dass Kinder zur Gottesfurcht und zur Anbetung Gottes geführt werden. Den Glauben kann man Kindern nicht anerziehen. Das ist kein Automatismus. Aber als Eltern kann man die Kinder dahin führen. Und vor allem kann man die Kinder Gott anvertrauen, dass er sich um die Kinder kümmert. Richten wir unseren Blick wieder auf Hagar. Hagar gab ihr Kind auch ab. Aber aus einer Not heraus, nicht weil sie es Gott versprochen hatte. Sie hatte kein Wasser mehr. Und sie wollte nicht mit ansehen, wie ihr Knabe starb. Sie warf ihren Sohn unter einen Strauch. Unbewusst hat Hagar ihren Sohn vor Gott hingeworfen. Sie wusste nicht, dass Gott da war und dass Gott genau auf dieser Stelle hörte. Denn später heißt es, Gott hörte die Stimme des Knaben an dem Ort, wo er lag. Sie hatte ihren Sohn unbewusst Gott hingeworfen. Gott hört das Geschrei des Kindes und er gibt Hagar Wasser und er sagt zu ihr, steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Er spricht Hagar an, steh auf, nimm den Knaben, wirf ihn nicht weg, führe ihn an deine Hand und ich will mit diesem Knaben sein. Wir sehen ein wunderbares Miteinander zwischen Mutter und Gott. Die Mutter soll ihren Knaben nehmen und führen. Aber Gott wird dabei sein. Das ist ein wunderbarer Trost für alle Mütter und auch Väter. Wir können nicht immer die Helden für unsere Kinder sein. Wir versagen. Wer es noch nicht hat, der wird versagen. Wir werden wieder versagen. Wir kommen an unsere Grenzen als Eltern. Wir kommen in Situationen, wo wir das Leben unserer Kinder nicht in den Händen haben. Und wir dürfen sie Gott hinwerfen. Wir dürfen sie an Gott abgeben. Das ist ein wunderbarer Trost. Mary Jane ist bereit, uns Einblick zu geben in ihrem Leben als Mutter. Sie ist Mutter von 3 erwachsenen Kindern und sie wird uns davon berichten, was es für sie bedeutet, Kinder an Gott abzugeben. Bitte schön, Mary Jane.
Was bedeutet es für mich als Mutter, die Kinder abzugeben und sie Gott anzuvertrauen? Auf unserer Hochzeitseinladung haben Pierre und ich Josua 24, Vers 15 gehabt. Dort heißt es, ich aber und mein Haus wollen den Herrn dienen. Natürlich haben wir dann noch nicht gewusst, ob Gott uns später Kinder schenken würde. Aber wir sind sehr dankbar für unsere drei Kinder, Natanja, Jessica und Ephraim. Kinder abgeben und sie Gott anzuvertrauen. In Matthäus 19, Vers 29 steht, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird hundertfach wieder empfangen und das ewige Leben erben. Gerade das, finde ich, erklärt ganz gut, was uns als Eltern Gott erwartet. Einfach die Bereitschaft, unseren Kindern die Freiheit zu schenken, das zu machen, was sie als Gottes Wille für sich erkennen. Am Beispiel von einem von unseren Kindern, Jessica, möchte ich ein bisschen erklären, wie Gott mich in meinem Leben langsam vorbereitet hat, sodass ich im Jahr 2012 bereit war, Jessica die Freiheit zu geben, das zu tun, was in Matthäus 19, Vers 29 steht. Sie wollte nämlich nach Ruanda in die Mission gehen. Wenn ich zurückschaue, sehe ich in meiner eigenen Mutter, natürlich auch mein Vater, für mich ein gutes Beispiel waren, als sie mich Gott anvertraut haben, als ich sie verlassen habe, um hierher zu kommen. Sie haben mich sehr unterstützt und kein Hindernis in den Weg gelegt. Mein Vater war jahrelang Pastor in unserer Gemeinde und wir als Familie haben viel Kontakt mit Leuten aus ganz verschiedenen Ländern durch das MCC-Training-Programm gehabt. Das war für uns fünf Kinder so etwas Schönes und Bereicherndes. Eine Schwester sogar hat einen Engländer geheiratet und wohnte schon in England, als ich nach Frankreich geheiratet habe. Ich bin Gott sehr dankbar für alle die verschiedenen Kontakte mit Leuten von überall her. Und jetzt? Warum sollte ich Jessica im Weg stehen, wenn sie Gott in Ruanda dienen möchte? Matthäus 19, 29 spricht nicht nur von Verlassen, es spricht auch von hundertfach wieder empfangen und das ewige Leben erben. Und das hat Jessica tatsächlich erfahren dürfen. Durch ihre Arbeit 8 Jahre in Ruanda hat sie so viele neue Schwestern und Brüder gewonnen. Und sogar wir als Eltern dürfen sie zweimal dort besuchen und ihre Arbeit kennenlernen. Und von verschiedenen Leuten hören, wie Jessica ein Segen für sie war. Noch etwas, was für mich als Mutter wichtig war, das war zu wissen, dass ihr alle hier in Hohlee-Gemeinde hinter Jessica gestanden habt und immer noch tut. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann bezeugen, es lohnt sich wirklich, die Kinder abzugeben und sie Gott anzuvertrauen.
Wir haben das Leben von zwei Müttern aus der Bibel betrachtet, von Hannah und Hagar. Und wir haben das lebensnahe Zeugnis von Mary Jane gehört. Vielen Dank dafür, dass du uns Einblick gegeben hast. Mutter sein ist so groß und so schön. Es ist mit viel Freude verbunden. Doch Mutter werden kann man nicht aus sich heraus. Es ist Gott, der das neue Leben schenkt. Mutter sein ist aber auch so groß und schwer. Es bringt auch Leid mit sich. Und in all dem dürft ihr Mütter besonders eure Kinder Gott anbefehlen. Er sorgt für die Kinder. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Allmächtiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast das Leben gemacht, du hast es dir wunderbar ausgedacht. Und du bist da und schenkst immer wieder neues Leben. Du erschaffst neue Menschen. Danke, dass du so treu zu deiner Schöpfung hältst, dass du ein Ziel mit deiner Schöpfung hast, mit uns als Menschen, und dass du diesen Weg mit uns gehst. Danke, dass du Menschen zum Heil führen willst und dass du so große Liebe hast und Menschen nachgehst und sie zu dir ziehst. Und so beten wir heute besonders für die Mütter, die du gebrauchst, um dieses Ziel zu verwirklichen, dass Menschen von dir hören und zu dir geführt werden. Stärke du die Mütter in ihrer großen, verantwortungsvollen Aufgabe. Gib ihnen Weisheit und Mut, von dir zu zeugen. Und schenke ihnen großes Vertrauen in dir, dass du letztlich der Herr bist über das Leben eines jeden. Und so beten wir, Herr, dass du auch in dieser Woche mit uns gehst. Ja, dass du uns die Dankbarkeit schenkst aus diesem Wissen heraus, dass du Leben schenkst und erhältst. Amen.